SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Schönen guten Morgen. Geld einsparen nach der Rasenmäher-Methode. In der Diskussion darüber, wie Deutschland die Haushaltslage in den Griff bekommt, könnten pauschale Subventionskürzungen eine Rolle spielen. Die hatte Unionsfraktionschef Spahn ins Gespräch gebracht. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Miersch hat am Abend im ARD-Bericht aus Berlin angedeutet, dass es dabei zu einer Einigung kommen könnte.
Das ist ein Ansatz. Allerdings habe ich schon in meinem Studium immer wieder gelernt, der Rasenmäher hat eben das Problem, dass man dann auch an elementare Dinge geht, die möglicherweise sehr wichtig sind. Nehmen Sie zum Beispiel den sozialen Wohnungsbau, Forschung. Und insofern, vielleicht ist das eine Herangehensweise, die man etwas differenziert durchaus mit in Erwägung ziehen sollte. Alle diese Ideen sind erwünscht augenblicklich, damit wir dann am Ende hoffentlich was Gutes machen.
Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Söder hält es für so wörtlich zwingend notwendig, dass die Bundesregierung bis zum Sommer entscheidende Reformen auf den Weg bringt. In der ARD-Sendung Karin Mioska sagte Söder am Abend, dabei sollten die Bereiche Steuern, Arbeit, Rente und Bürokratieabbau gemeinsam bearbeitet werden.
Ich glaube, dass es am Ende in einem Paket stattfinden muss, weil es dann erstens mal objektiv notwendig ist, weil wir einfach Zeit- und Reformdruck haben. Zweitens haben wir es subjektiv notwendig, weil auch die Bevölkerung, die Menschen, aber auch die Wirtschaft erwartet jetzt endlich einen tatsächlichen Ruck und einen Satz nach vorne. Und ich glaube auch, dass es am Ende in der Abstimmung leicht ist. Wenn man nur das Mikromanagement im Detail betrifft, dann verhakt sich schneller, als wenn wir am Ende große Pakete haben, die man dann auch gemeinsam abstimmen kann. Aber es muss dann für alle möglich sein, mitzugehen.
Soweit CSU-Chef Söder. Sein Parteifreund Bundesinnenminister Dobrindt will beim Bevölkerungsschutz in Deutschland massiv aufrüsten. Er sagte der Bild, militärische und zivile Verteidigung würden stärker vernetzt. Demnach steht in einem Kabinettsentwurf, dass 10 Milliarden Euro in zusätzliche Ausrüstung, Gebäude sowie Personal und Technik gesteckt würden, etwa beim Technischen Hilfswerk. US-Präsident Trump hat dem Iran noch einmal gedroht und gefordert, ein Abkommen abzuschließen. Sollte die Führung in Teheran nicht schnell handeln, werde nichts von ihr übrig bleiben, schrieb Trump in seinem Online-Netzwerk. Hauptstreitpunkte sind das iranische Atomprogramm und die Straße von Hormus. Verhandlungen darüber waren bisher erfolglos. Politiker, Mediziner und Wissenschaftler aus aller Welt rufen dazu auf, die Klimakrise ernster zu nehmen. Die Paneuropäische Kommission, der auch Ex-Gesundheitsminister Lauterbach angehört, fordert von der Weltgesundheitsorganisation einen internationalen Notstand auszurufen. Einzelheiten von Klaus Regeneck aus der Nachrichtenredaktion.
Die WHO müsse der Bekämpfung der Erderwärmung mehr Aufmerksamkeit schenken, denn abwarten mache keinen Sinn mehr, so Lauterbach. Die Folgen der Verbrennung fossiler Brennstoffe sorgten allein in Europa jedes Jahr für 600.000 Todesfälle. Die Kommission spricht sich dafür aus, dass Staaten in Zukunft die Klimakrise in ihrer nationalen Sicherheits- und Gesundheitspolitik verankern müssen. Zudem sollten Beschäftigte im Gesundheitssektor in ihrer Ausbildung mehr über Nachhaltigkeit und das veränderte Klima erfahren.
Wir kommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga spielt in der kommenden Saison zum ersten Mal seit 33 Jahren wieder ein Team aus dem Saarland. Und zwar die Sportvereinigung Elversberg. Das Team von Trainer Vincent Wagner schaffte zum Saisonabschluss in der zweiten Liga ein 3:0 gegen Preußen Münster und machte damit als zweite Mannschaft nach Schalke den Aufstieg perfekt. Wagner sagte nach dem Spiel:
Ein Freund von mir hat die Woche gesagt, wenn wir es schaffen aufzusteigen, ist das wie die Landung auf dem Mond. Ich glaube, man kann auch schon, ohne jetzt zu hoch zu greifen, das Wort Wunder irgendwie benutzen. Wenn man sich überlegt, bester Torjäger weg, einer der besten Zehner zur Winterpause weg und dann auch noch der Geschäftsführer Sport kurz vor der Crunchtime. Und trotzdem haben wir es geschafft, immer im Rennen zu bleiben und haben es dann heute geschafft, das Ding nach Hause zu holen.
Der Elversberger Trainer Vincent Wagner. Für den SC Paderborn geht es nach einem 2:0-Sieg bei Darmstadt nun in die Aufstiegsrelegation, Gegner dort der VfL Wolfsburg. Auch die Frauen von Mainz 05 spielen in der kommenden Saison erstklassig. Mit einem 5:0-Sieg gegen den VfR Warbayen hat das Team den Aufstieg perfekt gemacht, auch wenn die Mannschaft über weite Strecken der ersten Halbzeit nervös wirkte. Aus der SWR-Sportredaktion Benjamin Wüst.
Erst kurz vor der Pause war es die Kapitänin Johanna Berg, die nach einer Ecke zum 1:0 einköpfte. Im zweiten Durchgang weiter ein Spiel nur in eine Richtung und die 05erinnen wesentlich effizienter. Kara Bartmann und zweimal Nadine Anstadt und Chiara Busian schrauben das Ergebnis auf 5:0 in die Höhe. Der Durchmarsch aus der Regionalliga in die Bundesliga ist der Lohn für einen unwiderstehlichen Schlussspurt der Mainzerinnen mit zuletzt 9 Siegen in Folge. Jetzt wird erstmal gefeiert. Die Mannschaft reist nach Kroatien. In der neuen Saison heißen die Gegner dann nicht mehr Warbayern, sondern FC Bayern München oder VfL Wolfsburg.
Vom Fußball zum Eishockey. Die deutsche Männernationalmannschaft hat auch ihr zweites WM-Gruppenspiel verloren. In Zürich unterlag das DEB-Team am Abend Lettland mit 0:2. Burkhard Hupe berichtet.
Nach der zweiten Niederlage im zweiten Vorrundenspiel ist das Erreichen des Viertelfinals kaum noch möglich. Das 0:2 gegen die lettische Mannschaft stand bereits nach 25 Minuten fest. Zwar hatte die DEB-Auswahl mehr Scheibenbesitz, aber nur wenige Ideen. Bei den Letten war es genau umgekehrt. Wieder kassierte die deutsche Mannschaft ein Tor in Unterzahl. Wieder gelang ihr in Überzahl fast nichts und die wenigen Top-Gelegenheiten entschärfte der überragende lettische Keeper Gutlevskis.
In Konstanz am Bodensee ist gestern das Landesturnfest zu Ende gegangen. Insgesamt 15.000 Menschen haben daran teilgenommen. Für die Verantwortlichen ein Grund, eine positive Bilanz zu ziehen, Esther Läufen berichtet.
Friedlich, sportlich und wunderschön sei das Landesturnfest gewesen, so der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt gegenüber dem SWR. Es sei wichtig, mit Veranstaltungen wie dem Landesturnfest gemeinsame Momente zu schaffen. Dies sorge für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Für die mehr als 2000 Ehrenamtlichen werde es im Herbst ein großes Helferfest als Dankeschön geben, hieß es von der Stadt. Das Landesturnfest gilt als größte Breitensportveranstaltung im Südwesten.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Wir starten wechselhaft in die neue Woche. Dichte Wolken bringen tagsüber schauerartigen Regen oder örtlich kurze Gewitter. Im Osten Baden-Württembergs gibt es zunächst noch sonnige Phasen, sonst scheint die Sonne heute nur kurz. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad auf der Baar bis 18 Grad am Main. Morgen ist dann frühs neblig, danach gibt es einen Mix aus Wolken und Sonne bei maximal 20 Grad. Später zieht von Westen neuer Regen auf.
SWR aktuell. Serie der Woche.
In Baden-Württemberg stehen am Wochenende die Pfingstferien an, in Rheinland-Pfalz dann immerhin ein langes Pfingstwochenende. Viele nutzen das, um wegzufahren, den Alltag hinter sich zu lassen, mehr Zeit für die Familie zu haben. Andererseits, wer mit Kindern wegfährt, weiß, das ist nicht immer Erholung pur. Und je mehr Familienmitglieder dabei sind, umso strittiger ist im Vorfeld die Frage, Meer oder Berge, Aktivurlaub oder Liegestuhl. Wie verbringt man als Familie eine gute Zeit da miteinander? Das fragen wir diese Woche in der SWR aktuell Serie der Woche unter dem Motto Zusammen Zeit. Eine Idee wäre, dass man vielleicht mal nicht als komplette Familie wegfährt. Hat das Vorteile? Julia Scharnhorst ist Psychologin und selbst gerade mit der Familie im Urlaub. Frau Scharnhorst, wenn die Kinder klein sind, gilt ja in der Regel, Familienurlaub muss im Rudel verbracht werden. Aber was, wenn die Eltern feststellen, der Erholungsfaktor ist gleich null?
Ja, dann finde ich das durchaus eine gute Idee, sich auch mal aufzuteilen. Also vorausgesetzt, man hat entsprechend auch Möglichkeiten der Betreuung. Also die Eltern könnten sich zum Beispiel aufteilen. Einer fährt mit dem einen Kind, andere Elternteil mit dem anderen. Oder man hat nette Verwandte, Großeltern, Freunde, wie auch immer. Es sollte keine Strafe sein für das Kind, was jetzt nicht mit irgendwo hinfährt, sondern es sollte wirklich so aufgeteilt sein, dass beide Seiten eine schöne Zeit verbringen können.
Aber wie vermittelt man das dem Kind oder den Kindern, dass man nicht zusammen wegfahren will, sondern dass man sich aufsplittet, möglicherweise auch so, weil man eine entspanntere Zeit haben will? Meint das Kind ja vielleicht ja, erstmal, oh Gott, ich bin zu anstrengend und Mama und Papa mögen mich nicht.
Genau, das sollte man natürlich nicht vermitteln, aber ich gehe davon aus, normalerweise verbringt man ja auch nicht jede freie Minute zusammen. Also die meisten Kinder werden das gewöhnt sein, dass sie auch mal alleine mit den Eltern sind und mal auch woanders sind. Da kann man wunderbar dran anknüpfen und es wäre sinnvoll, dann aber auch was Schönes zu planen für das Kind, was nun nicht mit verreist. Es sollte so ein Gerechtigkeitsgefühl da sein, dass bestimmte Dinge jedes Kind mal haben darf, nur nicht unbedingt immer zusammen. Da profitieren auch die Kinder davon, wenn die mal jetzt die Eltern wirklich nur für sich haben, gerade wenn es Geschwisterkinder sind und vielleicht auch mal wirklich nur Oma und Opa ganz für sich alleine haben, weil die ja möglicherweise auch ein bisschen mehr verwöhnen wollen, als das die Eltern tun. Also man muss ihnen dann schon sehr deutlich machen, wo die positiven Seiten sind und das auch als sowas verkaufen und nicht als Notlösung. Ihr müsst jetzt dahin.
Jetzt haben wir gerade ja eher über kleinere Kinder gesprochen. Wenn die Kinder dann älter sind, dann ist die Urlaubsplanung ja auch oft herausfordernd, gerade bei Aktivurlauben, wenn die Eltern eine große Wanderung machen wollen, aber das Kind sagt, oh, ich will eigentlich nur 2 Wochen im Pool planschen. Was dann?
Das ist jetzt die Frage der Länge des Urlaubs. Also so ein Pfingsturlaub, das sind ja meistens nur ein paar Tage. Ja, da wird man jetzt vielleicht nicht unbedingt getrennt fahren. Aber auch das finde ich eine schöne Idee, sich mal aufzuteilen. Dieses, man muss alles zusammen machen und dann ist einer genervt und latscht dann nur mühsam mit. Ich denke gerade auch an Jugendliche in der Pubertät. Da kann das wirklich anstrengend werden, wenn die gar keine Lust darauf haben, jetzt irgendwie nochmal ausgehen. Dann ist es für alle Beteiligten wirklich deutlich netter. Man teilt sich da auf, dass jeder auch so seinen Interessen nachgeht. Gehen kann.
Und sollte man trotzdem vielleicht dann darauf achten, dass man, wenn man tagsüber was Unterschiedliches macht, ja, sich aufteilt, dass man dann abends noch gemeinsam Zeit im Urlaub verbringt, um auch dieses Familiengefühl zu erhalten?
Das auf jeden Fall. Also das würde ich auch zu Hause natürlich machen, dass man also gemeinsam frühstückt und gemeinsam zu Abend isst. Sowas sollte auf jeden Fall passieren. Man kann das natürlich aber auch zeitlich versetzen und sagen, die einen fahren vielleicht schon mal ein paar Tage früher los und machen irgendwas Schickes und dann kommen die anderen hinterher und kommen dazu. Also man darf da ruhig ein bisschen patchworkmäßig denken und auch mal fragen, worauf haben die Kinder eigentlich Lust, damit möglichst viele Interessen und möglichst viele Wünsche mit befriedigt werden können und man nicht einfach nur so rangeht, das muss so sein im Urlaub, hat gefälligst die Familie zusammen zu verreisen und haben gefälligst alles zusammen zu machen. Nein, entspannter wird es, wenn jeder seinen eigenen Interessen nachgehen kann, aber man trotzdem noch Dinge gemeinsam macht zwischendurch, aber eben nicht 24 Stunden am Tag.
Einschätzungen und Tipps waren das von der Psychologin Julia Scharnhorst. Morgen früh spreche ich in unserer Serie dann mit einer Familie aus dem Odenwald, die 3,5 Jahre lang gemeinsam auf Weltreise war und dabei viel Schönes, aber auch viele Herausforderungen erlebt hat.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Mainz kommt heute der neue Rheinland-Pfälzische Landtag zu seiner ersten Sitzung zusammen. Dabei sollen die Abgeordneten am Mittag Gordon Schnieder zum Ministerpräsidenten wählen. Es ist das erste Mal seit 35 Jahren, dass die CDU in Rheinland-Pfalz wieder den Regierungschef stellen wird. Einzelheiten von Christian Buttgereit aus unserer Redaktion Landespolitik.
Schnieder führt dann eine große Koalition mit der SPD an. Seine CDU hatte die Landtagswahl am 22. März mit rund 5 Prozentpunkten Vorsprung vor der seit 1991 regierenden SPD gewonnen. Deren scheidende Parteivorsitzende Betzing-Lichtentäler soll stellvertretende Ministerpräsidentin werden. In der Sitzung sollen auch die Ministerinnen und Minister vereidigt werden, jeweils 5 von CDU und SPD. Dem neuen Landtag gehören 105 Abgeordnete an. Die Regierungsparteien CDU und SPD kommen mit zusammen 71 Sitzen auf eine Zweidrittelmehrheit, mit der die Landesverfassung geändert werden könnte. Stärkste Oppositionsfraktion ist die AfD mit 24 Sitzen, gefolgt von den Grünen mit 10 Mandaten. Gleich zu Beginn der Sitzung wird das Landtagspräsidium gewählt. Für den Fall, dass es mehr als 2 Vizepräsidenten geben soll, hat die AfD bereits Anspruch auf einen der Posten angemeldet. Erwartet wird allerdings, dass sie die dafür notwendige Mehrheit verfehlt.
Und der SWR überträgt die Landtagssitzung und die Wahl des Ministerpräsidenten live ab 11:15 im Fernsehen und online unter swraktuell.de. Die Finanzminister der G7-Staaten treffen sich heute in Paris. Eine der drängenden Fragen wird sein, wie man die Folgen des Iran-Kriegs auf die Weltwirtschaft abmildern kann. Julia Borutta berichtet.
Vor seinem Abflug nach Paris betonte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, der Iran-Krieg bedrohe die wirtschaftliche Entwicklung massiv. Es müsse alles getan werden, um den Krieg dauerhaft zu beenden, die Region wieder zu stabilisieren und freie Seewege durch die Straße von Hormuz zu gewährleisten. Frankreichs Finanzminister Roland Lescure erklärte, dass die erneute Freigabe strategischer Ölreserven, wie sie im März beschlossen worden war, in Paris zwar nicht auf der Tagesordnung stehe, doch könne dies in den kommenden Monaten und Wochen erfolgen. Die G7-Finanzminister werden auch über den russischen Krieg gegen die Ukraine sprechen. In diesem Zusammenhang kündigte Bundesfinanzminister Klingbeil an, er werde in Paris gemeinsam mit seinem Amtskollegen Sergei Marschenko ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und der Ukraine unterzeichnen.
In Genf beginnt heute die Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation. Es ist das höchste Entscheidungsgremium der WHO. Welche Themen bei dem Treffen im Mittelpunkt stehen, erklärt unsere Genf-Korrespondentin Katrin Hondl.
Die Weltgesundheitsversammlung beginnt im Zeichen eines internationalen Gesundheitsnotstands, ausgerufen wegen des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda. In diesen Zeiten sei es wichtig, dass die WHO gestärkt werde, sagte in Genf Bundesgesundheitsministerin Warken, CDU. Bei einem Treffen mit WHO-Generaldirektor Tedros versprach sie eine zusätzliche finanzielle Unterstützung von 25 Millionen Euro aus Deutschland. Die Weltgesundheitsorganisation steckt in einem tiefgreifenden Umstrukturierungsprozess. Mit dem Rückzug der USA hat sie ihren bislang größten Geldgeber verloren. Thema beim Jahrestreffen der Mitgliedstaaten wird unter anderem der künftige Kurs der WHO sein, etwa die Umsetzung einer globalen Gesundheitsstrategie bis 2028.
Hat die Bundesregierung genug getan, um Deutschlands Klimaziele einzuhalten? Eine Antwort auf diese Frage liefert heute der Expertenrat für Klimafragen. Er stellt in Berlin seinen Prüfbericht zu Deutschlands Treibhausgasemissionen im vergangenen Jahr vor. Dafür hat der Rat Daten des Umweltbundesamtes ausgewertet. Felix Tenbaum aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet.
Diese Daten zeigen unter anderem, welcher Bereich wie viel Treibhausgas ausgestoßen hat und ob die Bereiche den gesetzlichen Rahmen dafür eingehalten haben. Besonders schlecht abgeschnitten haben in den letzten Jahren vor allem der Gebäude- und Verkehrssektor. Das Ergebnis des letzten Berichts: Deutschland hatte 2024 seine Klimaziele eingehalten und teilweise sogar übererfüllt. Grund dafür war unter anderem die schwächelnde Wirtschaft infolge des Ukraine-Krieges. Der Expertenrat will heute auch verkünden, ob die mittel- und langfristigen Klimaziele der Bundesregierung realistisch sind. Der Expertenrat für Klimafragen ist ein unabhängiges Beratungsgremium der Bundesregierung und besteht aus führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener Fachrichtungen der Klimaforschung.
Wer in Baden-Württemberg in dieser Woche einen Termin an einer Uniklinik hat, sollte den nochmal gegenchecken. Die Gewerkschaft Verdi hat nämlich die Beschäftigten an mehreren Kliniken für diese Woche zu Streiks aufgerufen. Den Anfang macht heute die Uniklinik in Ulm mit 6.000 Beschäftigten. SWR-Reporterin Christina Scherer berichtet.
Operationen und dringende Behandlungen seien nicht von dem Streik betroffen, teilte die Uniklinik mit. Wer für Therapien oder geplante Termine zur Uniklinik komme, müsse sich unter Umständen auf längere Wartezeiten einstellen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 7,5% mehr Gehalt in der laufenden Tarifverhandlung. Das bedeutet mindestens 320 Euro mehr Monatsgehalt und 250 Euro mehr für Azubis. In Ulm hat Verdi zu einer zentralen Streikkundgebung in der Innenstadt aufgerufen. Am Dienstag sollen Streiks an den Unikliniken in Freiburg, Heidelberg und Tübingen folgen. Insgesamt sind 26.000 Beschäftigte an den 4 Unikliniken im Land zu diesem ersten Warnstreik aufgerufen, so Verdi.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Ein Unternehmen aus Mainz könnte heute in Berlin groß rauskommen. Die IT-Berater von ITS Plus sind nämlich nominiert für den Bildungspreis der Industrie- und Handelskammer in der Kategorie Kleine Unternehmen. Unser Hauptstadtkorrespondent Chris Berdrow findet, von den innovativen Ideen aus Mainz könnte sich auch unsere Bundesregierung etwas abschauen.
Stark im Wandel heißt das Projekt für die Azubis der Mainzer IT-Berater, das heute in Berlin einen Preis bekommen könnte. Stark im Wandel ist auch so ziemlich alles, womit Merz und seine Minister klarkommen müssen. Von daher passt ja. Mit Blick auf die Mainzer IT-Berater lobt die Jury der IHK, dass die Firma den Menschen in den Mittelpunkt stellt. In Workshops lernen die Auszubildenden Achtsamkeit, Stresskompetenz und Atemtechniken. Letzteres kann auch hilfreich sein, wenn ein Parteichef und Ministerpräsident aus Bayern mal wieder Pläne torpediert. Für eine reibungslose Zusammenarbeit setzt die Mainzer Firma außerdem auf ein Buddy-System und sogenannte Happy-Metrics, also Kennzahlen, mit denen man die Zufriedenheit von Mitarbeitern misst. In der Bundesregierung war zuletzt die Frage, ob es da überhaupt noch etwas zu messen gibt. Das Konzept in Mainz geht jedenfalls auf. Über 90% der Azubis erkennen ihre Stressmuster und unterstützen sich gegenseitig. Laut IHK ein Schlüssel für stabile Teams und eine starke Zukunft. Vielleicht schickt die Bundesregierung mal einen Staatssekretär vorbei, der sich das genauer anschaut.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.